Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
Hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 124 vom 8. Januar 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgrube. Und während ich, der Christoph, da heimlich raucht, steht die Svenja Schmiere. Hallo Svenja.
Hallo zusammen.
Das sind so Geschichten von hinter der Schulturnhalle, ne? So auf dem Weg zum Schulsport, ne? Wo man dann heimlich vielleicht geraucht hat oder die eine oder andere Person. Svenja, das deutet schon ein bisschen auf das Thema der heutigen Folge hin, aber wir wollen es nicht übereilen. Wir müssen den Leuten erstmal erklären, was wir hier machen. Das ist unser Format Zolltalk und wir besprechen hier aktuelle Forschung rund zum Thema Boden. Und versuchen natürlich auch immer so einen Anknüpfungspunkt zu finden zum Leben der Menschen, Svenja. Die Menschen sind es, die uns interessieren, ja? Das kann man so sagen, oder?
Ja. Sind ja. Also diese komischen Wesen da draußen.
Okay. Und du bist ja schon eingeweiht sozusagen, und du weißt jetzt und bist vorgewarnt, dass ich hier neue Technik habe. Ne?
Oh, also. Yes.
Ah. Wir können also, da komme ich auch am Ende nochmal dazu, dank der tollen Arbeit von unseren Hörerinnen und Hörern und der Zuwendung jetzt auf neue technische Möglichkeiten zurückgreifen. Das wird sich jetzt in dieser Folge noch nicht voll entfalten, aber irgendwann, denke ich mal, werden wir hier auch tatsächlich neue Möglichkeiten haben. Svenja, bei dir rattert's schon, ne? Du bist schon am Überlegen, was wir damit machen können.
Ja, ich habe Ideen, aber das kommt zu einem späteren Zeitpunkt.
Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt, genau. Und jetzt lass uns doch erstmal so ein bisschen in diese Folge einsteigen. Es war ja jetzt der Jahreswechsel. Wir veröffentlichen diese Folge als erste Zolltalk-Folge im Jahr 2025. Und weiß nicht, Jahreswechsel ist für mich immer so die Zeit, wo ich mich furchtbar aufrege über die ganze Böllerei und Knallerei und mich dann auch immer wieder frage, ob es das denn eigentlich sein muss mit dem Feuerwerk, ne? Wie geht's dir das, Svenja?
Ja, ähnlich. Also ich habe schon meine Freude an so einem Raketenfeuerwerk, aber ich muss es ganz sicher nicht selber machen und freue mich, wenn da auch einfach die Stadt meiner Wahl das veranstaltet. Ich kenne auch einige Leute, die Tiere haben, Haustiere, und für die ist Silvester eigentlich immer eher so ein Angsttag, weil das einfach eine Belastung ist für die Tiere.
Ja, genau so, das sehe ich auch so. Und es gibt eigentlich jedes Jahr immer diese Diskussion, ne? Jetzt wieder Böllerverbot, da ist jetzt eine Petition eingereicht worden, habe ich gesehen, mit fast 2 Millionen Unterschriften, ne? Ich sehe das aber auch so. Also das öffentliche Feuerwerk von mir aus, wenn das angekündigt ist und an einem Ort stattfindet, wo auch Haustierbesitzerinnen das vorher wissen, ne, in Ordnung, aber dieses Privatgeböllere, das geht mir ehrlich gesagt ein bisschen auf den Kranz. Und wir haben aber zum Glück in der Bundesrepublik Deutschland eine, wie ich finde, großartige Behörde, das Umweltbundesamt, das allerlei Umweltdaten zur Verfügung stellt. Und ich will hier einfach mal auf die Feinstaubbelastung abzielen. Das ist, was ist Feinstaub? Feinstaub, das ist so ein gewisses Spektrum, sage ich mal. Das kann man so pauschal aus dem Alltagsgebrauch eigentlich gar nicht sagen. Aber Feinstaub sind letztlich Partikel, die in der Luft transportiert werden mit einer bestimmten Partikelgröße, ne? Und beispielsweise PM10, ne, das ist also alles, was bis 10 Mikrometer geht, oder PM2,5, entsprechend 2,5 Mikrometer, das sind so die typischen Größenklassen von Feinstaub. Und das Umweltbundesamt hat jetzt, was Feinstaub angeht, also vor allem seine Herkunft, seine Umweltwirkung, auch die gesundheitlichen Auswirkungen, wie ich finde, mal wieder eine großartige Informationsseite zusammengestellt, auch was die Feinstaubbelastung angeht. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass die Behörde so fortschrittlich ist. Die haben sogar Daten zur Verfügung gestellt mit Stundenwerten der Feinstaubbelastung, und zwar zum Jahreswechsel. Ja, und weiß nicht, wenn man noch ein bisschen skeptisch ist oder so in der Überlegung, wie man zu Privatfeuerwerk steht, dann kann man sich mal diese Stundenwerte zu Gemüte führen. Und das, sie schreiben das auch an verschiedenen Stellen eben, dass dieser Jahreswechsel, dieses Privatgeknalle, ne, wirklich einen erheblichen Teil der jährlichen Feinstaubbelastung ausmacht. Ja, also das ist nicht unerheblich. Und kann man sich dann natürlich vorstellen, wie das für die eigene Gesundheit aussieht, wenn man dann an Silvester entsprechend in so einer Wolke drin steht. Ja, das ist mal so ein Punkt, den ich machen wollte an der Stelle und sicherlich auch eine Umweltauswirkung. Also letztlich wird es auch einen Wirkungspfad geben, Feinstaubboden, ne? Und da kommen wir dann wieder auf unser eigentliches Kernthema, Svenja.
Ja. Ja. Ja, jetzt zum Jahreswechsel wird ja nicht nur geböllert, sondern Leute überlegen sich auch, was sie so im neuen Jahr vielleicht alles besser machen könnten. Leute werden ja am 1. Januar immer zu einem besseren Menschen. Du hast letzten Zolltag, meine ich, schon erzählt, dass du keine Neujahrsvorsätze hast. Hattest du früher mal welche?
Das habe ich früher mal gemacht, ja, und dann halt gesehen, dass das nichts bringt.
Was war das so?
Bei mir, ich habe tatsächlich auch mal geraucht, ne? So, da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Das ist so der Klassiker, aufhören zu rauchen, keine Ahnung, dann auch immer so, was es Wandern angeht, zum Beispiel bestimmte Ziele gesetzt, so wie viele Kilometer pro Jahr und das, ne? Aber ich bin einfach davon abgekommen, weil das induziert bei mir zumindest persönlich einen zu hohen Druck und auch ein zu großes Maß an Enttäuschung, wenn die Ziele dann mal nicht erreicht werden, so dass ich sage, also ich brauche eigentlich keine Anlässe oder keine Termine wie den Jahreswechsel beispielsweise, um mir selbst auch kurzfristige Ziele zu setzen. Da bin ich eigentlich glücklicher mit. Wie sieht's bei dir aus, Svenja?
Manchmal mache ich mir schon welche, aber dieses Jahr nicht. Ich glaube, ich habe es einfach so ein bisschen verpennt. Ich habe aber mit einem potenziellen Neujahrsvorsatz schon im Herbst angefangen, mit ein bisschen mehr Sport machen. Ja, ich denke, mein Vorsatz ist, mit dem Sport weiterzumachen.
Das ist löblich und zu unterstützen. Ich habe übrigens mit dem Rauchen aufgehört am 8. Februar des Jahres 2018. Das ist also auch nicht an den Jahreswechsel gekoppelt, sondern es war einfach furchtbar kalt draußen. Ich stehe auf meinem Balkon und habe mich dann gefragt, warum machst du das eigentlich? Ja, und das war genau der Moment, wo ich alles entsorgt habe und seither nicht mehr geraucht. Ja, also es ist eben manchmal braucht es eben so eine innere Überzeugung, etwas zu verändern. Ne? Und dann macht man das mit vollem Elan. Ja, das ist, aber Sport ist ja immer gut. Ne? Ja. Das wäre auch was ich mir definitiv vornehmen würde.
Aber Überzeugung ist tatsächlich mein Stichwort. Ne? Es gibt ja genügend Gründe, um mit dem Rauchen aufzuhören. Und der Klassiker ist natürlich, ist es irgendwie schlecht für die Gesundheit. Ne, das wissen mittlerweile alle. Ne? Man kann da alle möglichen Krebsarten aufzählen, natürlich vor allem Lungenkrebs und Kehlkopfkrebs und solche Dinge, Durchblutungsstörungen, ne, bis hin zu Herzinfarkt und Schlaganfall und so weiter. Also das ist alles bekannt. Aber was vielleicht ein bisschen weniger bekannt ist, ist, dass Rauchen oder das, was damit zusammenhängt, durchaus auch der Umwelt schadet. Und das hat damit zu tun, dass einfach auch viele Leute ihre Zigarettenstummel, wenn sie fertig geraucht haben, nicht in einem Aschenbecher oder in einem Mülleimer entsorgen, natürlich ordentlich ausgemacht, damit der Mülleimer nicht brennt, sondern einfach auf den Boden werfen und austreten oder nicht mal austreten. Und da habe ich bei unserem letzten Soulcast-Team-Meeting schon mal rumgefragt und möchte dich auch bitten, nochmal zu schätzen. Was glaubst du, wie viel Prozent der gerauchten Zigaretten werden hinterher nicht im Restmüll ordentlich entsorgt?
Da habe ich, glaube ich, beim Team-Meeting 90% gesagt und würde auch bei der Einschätzung so bleiben. Ja, 90%. Ja.
Da warst du so am oberen Spektrum. Die Schätzung ging so bei 50% los. 50, 60, 70, 80 und 90 war alles dabei. Jetzt löse ich mal das große Rätsel auf. Wochenlang hast du gewartet. Also es gibt eine Zahl von der WHO, die oft zitiert wird, dass weltweit etwa 2/3 aller Zigaretten nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. Das ist natürlich auch schwer zu schätzen, weil man ja nicht genau weiß, wie viele landen jetzt wirklich im Hausmüll. Oder ne, du kannst ja nicht alle Zigaretten zählen, die irgendwo in der Umwelt landen. Du kannst stichprobenartig zählen, wie viele im Hausmüll landen und daraus schließen, wie viel denn in der Umwelt verbleibt. Aber das ist so ungefähr eine Zahl. Ich habe auch andere Zahlen gelesen, aber die bei allen konnte ich nicht so genau rauskriegen, wo eigentlich diese Zahlen herkommen, was da welche Studie da gemeint ist oder so. Aber das ist so mal eine grobe Hausnummer. 2 von 3 Zigaretten werden nicht ordentlich entsorgt.
Ja, also dass es mehr als die Hälfte ist, das verwundert, glaube ich, nicht. Das ist so ein Alltagsding, ne? Also wenn du so rauchende Menschen irgendwo stehen siehst, dann wird der Zigarettenstummel so zwischen Daumen und Mittelfinger geklemmt am Ende und dann schnips, dann fliegt er so durch die Luft, ne? Das ist für viele, glaube ich, halt einfach bequemer, einfacher. Es ist eine saublöde Angewohnheit, muss ich mal an der Stelle sagen, ne? Als da nochmal einen Papierkorb aufzusuchen. Oder manche haben ja auch so Filmdöschen dabei.
Genau.
Es ist jedenfalls eine Schande, ne? Auch wenn man sich mal auf der Straße anguckt, was da manchmal so an Stümmelchen liegen oder vor Bürogebäuden, wo es keine Aschenbecher gibt, da werden die dann auch immer in Gulli entsorgt, ne? Und viele landen daneben. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Ding.
Jetzt ist es ja nicht nur irgendwie, dass es hässlich aussieht oder so, sondern es ist ja auch wirklich ein handfestes Umweltproblem. Hast du eine Einschätzung, was daran eigentlich so schädlich ist?
Na, ich könnte mir, also die Stummel beinhalten ja meistens Filter, ne? Und diese Filter, auch beim Drehen, die dreht man ja dort rein, um vermeintlich oder tatsächlich auch einen Teil der Schadstoffe im Filter zu belassen. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich in diesem Filter eben aus dem Rauch tatsächlich noch Schadstoffe befinden, die dann peu à peu abgegeben werden, ne, weil diese Filter sich möglicherweise auch schlecht zersetzen und dann erstmal durch Niederschlag und so die Schadstoffe ausgewaschen werden. So wäre mein Gedanke.
In der Tat, ja, da hast du schon einige Stichworte genannt. Manches nur im Vorbeigehen, was wir dann gleich etwas intensiver behandeln werden. Also genau, es ist zwar so, dass es nicht ganz klar ist, ob Filter überhaupt einen gesundheitlichen Vorteil für die RaucherInnen bieten, aber trotzdem sammeln sich da in diesem Filter Schadstoffe an. Da sind Schwermetalle dabei, da sind polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe dabei, also Rückstände von unvollständiger Verbrennung. Viele Substanzen davon sind auch wieder krebserregend. Dann das Nikotin selbst natürlich, was in den Tabakblättern drin sind, also das, was die Tabakpflanze produziert, um Insekten abzuwehren. Das ist ein Nervengift, ne? Das ist natürlich in geringen Dosen da genau das, was die RaucherInnen auch haben wollen. Aber es ist eben ein Nervengift und das kann viele Organismen beeinträchtigen bis töten. Da gibt es diverse Studien zu Wasserorganismen. Da reicht meistens schon eine Kippe pro Liter und die Hälfte der Fische oder Wasserflöhe oder was auch immer sterben. Dann hast du auch so kurz erwähnt, ja, die Filter, die zerfallen wahrscheinlich nicht so leicht. Genau, das ist auch ein Problem und deswegen bleiben sie eben auch so lange in der Umwelt und werden auch an viele Orte transportiert, weil sie auch so leicht sind. Ne, werden sie leicht vom Wind oder von einem Wasserstrom erfasst und landen dann eben überall bis hin zur Arktis. Punkt 3 wäre noch, das ist jetzt in Städten nicht so relevant, aber wenn man irgendwo in der Natur ist, beim Wandern schön eine schmückt, dann wenn da mal eine Zigarette im Wald landet oder so, dann ist das auch keine seltene Ursache von Waldbränden. Das ist auch was erwähnenswert ist. Und das macht natürlich auch wieder was mit den Böden. Natürlich macht es erstmal was mit den Bäumen, die da abbrennen, aber natürlich hat das auch Auswirkungen auf Böden. Aber das nur so am Rande, das wäre noch mal ein eigenes Thema. Worum es uns jetzt gehen soll, ist eben dieser erste Teil. Und zwar nicht die Schadstoffe. Dafür habe ich keine so richtig guten Studien zu Böden gefunden. Also da gibt es, wie gesagt, einige zu Wasserökosystemen, aquatischen Ökosystemen. Aber die Filter, die sind jetzt mal unser Thema. Und du hast eben schon gesagt, die bauen sich nicht so schnell ab. Eine Sache, die nämlich viele Menschen nicht wissen und vielleicht schon der erste Aha-Moment dieser Folge sein könnten, dieser Filter besteht nicht aus reinen Naturmaterialien. Viele denken ja, wenn man das so auseinanderfasert, das sieht ja aus wie Watte oder so, könnte Baumwolle oder sowas ähnliches sein. Das ist es nicht, sondern das besteht aus Zelluloseacetat. Kann man sich vorstellen, was das ist? Na, erstmal vielleicht nicht. Zellulose kann man sich denken, also es ist erstmal eine natürliche Substanz, Hauptbestandteil von Zellwänden, von pflanzlichen Zellwänden. Aber dieses Acetat, was ist das jetzt? Und da machen wir jetzt mal einen kleinen Chemie-Exkurs. Das ist nämlich wichtig, um die Ergebnisse der Studie gleich zu verstehen.
Yay!
Also Zellulose, eben ein langkettiges organisches Molekül, bestehend aus einzelnen Glukosebausteinen aneinander gepfropft sozusagen. Und wenn man das jetzt verarbeitet mit Essigsäure beziehungsweise einer, ja, man könnte sagen, einer chemischen Abwandlung davon, der Essigsäure, dem Essigsäureanhydrid. Wenn man das mit hoher Temperatur und weiteren chemischen Verarbeitungsprozessen kombiniert, dann kann man an diese Zelluloseketten, da wo seitlich eigentlich so eine Hydroxygruppe raussteht, also ein Sauerstoff und ein Wasserstoff aneinander, da kann man stattdessen Reste von dieser Essigsäure ranbatschen. Da gibt es 3 Stück pro Glukosemolekül und dann kann man also 3 von diesen Acetatresten eben daran bringen durch eine chemische Reaktion. Und das macht dann diese Substanz schwerer abbaubar. Also die Mikroorganismen, die die Zellulose haben wollen, die müssen erstmal diese Acetatreste loswerden, um dann die mit ihren üblichen Enzymen die Zellulose abzubauen. Soweit, so ja. Klar?
Ja. Also für mich als Chemielehrer ist es natürlich eine reine Freude, über sowas zu reden. Aber es war mir persönlich auch noch nicht klar, dass diese Acetatreste tatsächlich dann ja letztlich zur Persistenz, also zur Umweltbeständigkeit dann beitragen im Vergleich zu den Hydroxygruppen.
Ja. Mhm. Ja. Was auch noch interessant ist, ich habe gesagt, es gibt 3 von diesen Hydroxygruppen pro Glukosemolekül, dementsprechend 3 mögliche Stellen für Acetat. Und es gibt aber Herstellungsprozesse, wo man aus diesen 3 dann wieder weniger Acetatgruppen macht. Und dann, also so im Schnitt, das ist nicht immer genau gleich über alle Glukosemoleküle verteilt, deswegen gibt es auch Kommastellen, also so 2,5 oder so kann so ein Acetylierungsgrad sein. Also wenn man nicht nachher von Acetylierungsgrad oder Substitutionsgrad spreche, dann bedeutet das, wie viele von diesen Essigsäureresten hängen pro Glukosemolekül dran. Und das kann eine Zahl zwischen 0 und 3 sein. Und ist eben für diese Kunststoffe, die für Zigarettenfilter benutzt werden, liegt das meistens so bei 2,4, 2,5, so in dem Bereich. Soweit der Chemie-Exkurs. Ist vorbei. Alle Leute, die Angst vor Chemie haben, können jetzt wieder durchatmen für einen Moment. Also was ich schon gesagt habe, ein Abbauhindernis ist eben dieser Acetylierungsgrad. Ein anderer Grund, könntest du dir vorstellen, warum das noch schwierig ist, jetzt so Zellulose grundsätzlich erstmal abzubauen?
Also die natürliche Zellulose.
Auch natürliche, aber auch die acetylierte Version. Da ist Kohlenstoff drin, Sauerstoff, Wasserstoff. Was fehlt Mikroorganismen da?
Stickstoff.
Jawohl.
Ah.
Fieses Quiz hier. Also genau. Also ich weiß gar nicht, wo da überhaupt Stickstoff herkommt, weil in der reinen Formel erstmal so von Zelluloseacetat ist überhaupt kein Stickstoff drin. Aber das CN-Verhältnis, also das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff, wird meistens so bei diesen Zigarettenfiltern mit ungefähr 200 angegeben. Also okay. 200 Kohlenstoffatome auf ein Stickstoffatom. Das ist ziemlich viel Kohlenstoff, ne? So Stroh, also so normales Getreidestroh hat ungefähr ein CN-Verhältnis von 100, also 100 zu 1, 100 Kohlenstoffatome, ein Stickstoffatom. Mikroorganismen mögen es gerne so im Bereich zwischen 8 und 12 ungefähr. Da ist so deren eigenes CN-Verhältnis und wenn sie Nahrung aufnehmen und das in sich selber einbauen wollen, die Substanzen, dann ist es gut, wenn das ein ähnliches Verhältnis hat wie ihre eigene Körpersubstanz, Körper in Anführungszeichen, Zellsubstanz. Genau, das sind also die 2 Gründe. Wir haben gelernt, Zigarettenfilter bestehen aus Zelluloseacetat. Das ist ein Kunststoff, wenn auch ein biobasierter Kunststoff. Das hat diese Acetylgruppen und ein hohes CN-Verhältnis, was beides den Abbau in der Umwelt behindert. Was wir jetzt nicht betrachten, ist, dass da natürlich auch noch Giftstoffe drin sind, die irgendwann rausgelöst werden und so weiter. Das kann natürlich noch zusätzlich bremsen, aber das sind erstmal auch in der Forschung, was ich so gesehen habe, nicht die wichtigsten Punkte, die den Abbau hemmen. Okay, jetzt gibt es einige, ich habe gerade gesagt, es gibt Studien dazu, wie Zelluloseacetat abgebaut wird. Da gibt es auch einige so, ja, ich sag mal eher in Chemie-Journals. Also ich habe da, bin da in Tiefen abgetaucht und ich dachte, dass ich nie landen würde. Und die testen sowas immer separat, ne? Also die haben dann irgendwelche zum Beispiel werden aus Zelluloseacetat auch Stoffe hergestellt, also Textilien. Und die kann man dann zum Beispiel in so eine Lösung mit Mikroorganismen tunken oder das auch, das habe ich auch gesehen, in Boden einbuddeln und gucken, wie lange es dauert, bis das abgebaut ist. Das ist schon ein bisschen näher an der Realität und jetzt geht es ja aber nicht um Textilien, sondern um Zigarettenfilter und die Studie, die ich mir jetzt vorgeknöpft habe, die hat mal getestet, was passiert denn wirklich, wenn wir Zigarettenfilter in die Umwelt bringen, wie lange dauert das, bis sie sich abbauen, was passiert mit dem Kohlenstoff und dem Stickstoff, ja, und wie giftig ist das über die Zeit. Und deswegen habe ich also die Studie rausgepickt, die nennt sich The Fate of Cigarette Butts in Different Environments, Decay Rate, Chemical Changes and Ecotoxicity Revealed by a 5-Year Decomposition Experiment. Langer Titel, aber er enthält eigentlich alles, was man wissen muss. Es geht also um Zigarettenstummel in verschiedenen Umgebungen, die Abbaurate, chemische Veränderungen, Ökotoxizität und das haben sie über 5 Jahre getestet.
5 Jahre? Brauchst du jetzt eine bestimmte Anzahl von Plots? Das heißt, die komplette Arbeitsgruppe musste erstmal antreten und ordentlich schmökern, wa?
Gute Frage. Sie haben tatsächlich erwähnt, wie viele Zigarettenstummel sie insgesamt in der Studie verwendet haben. Ich glaube, da käme man mit dem Rauchen schlecht hinterher, selbst wenn man die ganze Uni dazu rekrutiert. Das waren nämlich 12.000.
12.000, okay. Ja, wird schwierig, Svenja.
Es gibt tatsächlich auch relativ viel Forschung eben zu Zigarettenstummeln, natürlich auch im, ne, was die Giftigkeit der Rückstände und so weiter angeht. Und ich denke mal, es ist im Zuge dessen entstanden, dass es Standardverfahren für das Rauchen von Zigaretten gibt mit Maschinen. Also Echt? Es gibt Maschinen, die Zigaretten für dich rauchen.
Okay.
Und das haben sie benutzt. Ja, dann, ne, weil es ist ja unterschiedlich, wie schnell zieht man, wie oft zieht man, wie ist die Umgebungstemperatur und so weiter. Und um das zu standardisieren, gibt es also solche Zigarettenrauchmaschinen, die das für dich erledigen.
Das wäre jetzt interessant, ne, wenn man so eine Forschung plant. Okay, du musst ja natürlich so eine Maschine anschaffen. Aber wie sieht das dann mit den Zigaretten aus? Geht dann da jemand irgendwie in den Großhandel und kauft so und so viele Stangen und das wird dann entsprechend als Chemikalie abgerechnet, oder?
Gut möglich. Sie haben auf jeden Fall verschiedene Marken benutzt, um das so ein bisschen zu mischen, damit es nicht an einer Marke liegt. Ja, über die näheren Umstände haben sie nicht weiter berichtet.
Okay, also haben wir auch nicht berichtet, ob es Camel oder Marlboro war.
Welche Marken nicht, aber dass sie verschiedene benutzt haben. Ich glaube, sie haben sogar geschrieben, wie viele verschiedene. Also es war auf jeden Fall eine breite Palette.
Ja.
Ich würde noch gern dazu sagen, für die, die sich dafür interessieren, diese Studie an sich ist nicht Open Access. Es ist nämlich beim bösen Elsevier Verlag 2020 veröffentlicht worden, bevor sie im Open Access Project Deal waren. Aber wenn man auf den Link in den Shownotes klickt, kann man die Zusammenfassung auf Englisch lesen und die Einleitung. Alle folgenden Kapitel sind dann nur mit ein paar Sätzen angerissen. Aber zumindest die Einleitung kann man sich mal antun, wenn man möchte. Und natürlich, an dieser Stelle sagen wir auch immer wieder, auf keinen Fall versucht man diese Studie über illegale Quellen wie Sci-Hub zu finden.
Ja, auf keinen Fall nach Sci-Hub suchen und dort die Studie. Das ist illegal, das können wir nicht vertreten, sowas.
Gut, also, was haben sie jetzt konkret gemacht? Wir haben gesagt, es sollen realistische Bedingungen sein. Und da haben sie sich überlegt, welche Bedingungen nehmen wir. Also erstmal, es war eine Gruppe von italienischen WissenschaftlerInnen in der Nähe von, also oder die meisten in Neapel. Und dann haben sie sich überlegt, wo werden typischerweise Zigaretten entsorgt? Und das war einmal im Park und einmal am Strand in den Dünen. Und genau diese zwei Umgebungen haben sie sich dann rausgesucht in der Nähe von Neapel und haben da sogenannte Litterbags verteilt. Also diese künstlich gerauchten Zigaretten wurden erstmal so noch eingekürzt, dass sie genau 200 Milligramm gewogen haben. Und dann haben sie die in so diese Litterbags getan. Das sind so engmaschige Netze, die man üblicherweise auch für so Streuabbauversuche benutzt. Ne? Dann tut man da üblicherweise so trockenes Laub oder sowas rein oder Nadeln, um zu gucken, wie lange dauert das, bis die sich abbaut. Der Vorteil dabei ist eben, durch die Maschen kann da Wasser rein und raus, Licht kommt drauf, alles, was sonst passiert, passiert da auch, aber man hat eben eine definierte Menge, die man auch wiederfinden kann und wieder einsammeln kann. Manchmal benutzt man das auch noch, die Feinmaschigkeit, um bestimmte Organismen auszuschließen. Sie haben leider nicht gesagt, wie groß die Maschengröße war, haben aber später in der Diskussion erwähnt, dass große Arthropoden ausgeschlossen werden konnten. Also es war schon ein ziemlich feinmaschiges Netz. Und das haben sie auf den Boden draufgelegt, einfach nur. Weil das ist ja auch, wie die Zigaretten normalerweise irgendwo landen. Die werden ja nicht eingebuddelt. Das haben sie also einmal im Park gemacht, einmal auf einer Sanddüne. Und dann wollten sie das aber auch noch vergleichen und haben also Parkboden und Sanddünenboden mit ins Labor genommen, in große Kisten, so einmal 1 Meter, 30 Zentimeter tief. Und haben das auch nochmal im Labor das Gleiche getan. Auch da Beutel wieder drauf getan oder diese Netze mit Zigarettenstummeln. Und auch da beobachtet, was passiert. Das haben sie dann künstlich bewässert mit destilliertem Wasser immer mal wieder, damit das nicht komplett austrocknet. Und die Temperatur war da aber eben kontrollierter, ne? Das ist so gemütliche 20 bis 27 Grad. Und dann kann man besser schauen, was ist jetzt genau der Effekt der Interaktion zwischen Boden, der bestimmte Mikroorganismen ja auch in sich hat, und den Zigaretten, die da drauf kommen. Und dann hatten sie noch eine Kontrolle. Da haben sie einfach nur diese Netze im Labor ausgelegt, ohne Boden drunter. Das waren also 5 verschiedene Umgebungen, 2-mal im Feld, 2-mal im Labor und einmal, also oder 3-mal im Labor und einmal davon eben eine reine Kontrolle ohne Boden. Dann haben sie das Ganze also arbeiten lassen, sag ich mal, also gar nicht weiter selber was getan und dann aber immer wieder die beprobt. Da hatten sie pro Probenahmezeitpunkt und pro Umgebung hatten sie 10 dieser Netze, also das war auch ein Haufen Arbeit. Und Zeitpunkte waren einmal nach 30 Tagen, 90 Tage, 180 Tage, da sind wir schon bei einem halben Jahr. Und dann nochmal nach 1 Jahr, nach 2 Jahren, nach 3 Jahren und nach 5 Jahren. Also am Anfang haben sie ein bisschen engmaschiger geschaut, was passiert, und sie haben dann die Annahme getroffen, dass später, im späteren Verlauf nicht so viel passiert, dass man dann seltener beproben kann. So, was haben sie da analysiert? Zum einen haben sie Kohlenstoff- und Stickstoffgehalt der Stummel bestimmt, dann haben sie die Eigenschaften organischer Moleküle da drin bestimmt, mit einer Methode, frag mich nicht zu den Details, aber sie hat einen genialen Namen. Es ist die Carbon 13 Cross-Polarization Magic Angle Spinning Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy.
Magic Angle?
Jawohl.
Okay.
Das war der beste Teil davon.
Das war natürlich was für dich, ne?
Ja, herrlich.
Magic.
Ja, also eine Form, die Moleküle oder Atome da drin anzuregen. Man kennt das von der Kernspintomographie. Ne? Also da wird mit einem Magnetfeld werden Moleküle angeregt oder Atome angeregt zu schwingen, und diese Schwingung kann man dann wiederum für seine Messung benutzen. So grob. Das ist, was ich davon verstanden habe. Außerdem haben sie noch Flüssigkeitschromatographie kombiniert mit Massenspektrometrie benutzt, um die Substanzen einfach voneinander zu trennen und dann genauer zu bestimmen, was ist da eigentlich drin. So, das war die chemische Analyse. Dann haben sie noch die Struktur der Stummel angeschaut unter dem Rasterelektronenmikroskop, also schon mit einer sehr hohen Auflösung. Und außerdem noch die Mikroorganismen da drin bestimmt. Also haben genetische Marker benutzt, um zu gucken, wer wohnt da eigentlich im Boden, wer hat sich viel vermehrt, wer ist da in großer Zahl vorhanden. Und schließlich haben sie dann noch die toxische Wirkung dieser Zigarettenstummel auf bestimmte Organismen getestet. Da gibt es so Standardorganismen, an denen man das anscheinend testet. Und da haben sie 2 davon genommen, eine Alge und ein Bakterium. Der Vollständigkeit halber nenne ich diese Namen jetzt mal und breche mir dabei wahrscheinlich die Zunge. Die Alge nennt sich Raphidocelis subcapitata und das Bakterium Alii vibrio fischeri.
Fischeri.
Ist wohl nach einem Herrn Fischer benannt. Genau, und das sind die beiden Organismen, die also dran glauben mussten, wenn es darum ging zu gucken, wie giftig sind diese Reste jetzt noch. Soweit so klar?
Soweit so klar. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was bei rausgekommen ist.
Genau, das wäre das Nächste. Also ich dröse das mal so auf, wie sie es am Ende organisiert haben, wie sie das diskutiert haben. Und zwar sagen sie, es gibt im Wesentlichen, so wie sie das gefunden haben, drei Phasen des Abbaus. Die erste Phase, das hängt natürlich ein bisschen mit ihren Probenahmezeitpunkten zusammen, deswegen so plus minus, aber die erste Phase waren dann bei ihnen so die ersten 30 Tage, vielleicht noch ein paar Wochen mehr. Da passiert im Wesentlichen ein Masseverlust von so 15-20%. Und zwar wird da dieses Papier um den Filter herum abgebaut. Da ist ja noch Papier übrig, vielleicht auch noch Tabakreste, aber sie haben das im Wesentlichen auf das Papier bezogen. Vielleicht werden auch noch ein paar der Substanzen ausgewaschen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so viel vom Gewicht ausmacht. Deswegen sagen wir mal, in der Zeit verrottet das Papier. Diese giftigen Substanzen werden natürlich auch zum Teil ausgewaschen. Der N-Gehalt, der Stickstoffgehalt bleibt in etwa gleich, sogar bis noch ein halbes Jahr nach Beginn der Kompostierung. Und dadurch, dass aber eben dieses Papier abgebaut wird und dadurch ja Kohlenstoff veratmet wird, in die Atmosphäre geht, sinkt der Kohlenstoffgehalt dieser Stummel und damit wird das CN-Verhältnis etwas enger. Das ist noch nicht viel, aber es ist schon mal so eine Tendenz. Und ansonsten bleiben die Stoffgruppen aber ähnlich, was sie so analysiert haben. Wie gesagt, einige Moleküle werden entweder abgebaut oder ausgewaschen, wie zum Beispiel das Nikotin. Das Nikotin ist bekannt dafür, sehr wasserlöslich zu sein und wird aber auch vergleichsweise gut abgebaut, biologisch abgebaut. Insofern kann beides sein. Sie haben tatsächlich behauptet, es wäre ein Abbau. Ich frage mich so ein bisschen, ob es nicht auch ein Auswaschen gewesen sein könnte. Das haben sie nicht weiter diskutiert. Ist aber beides plausibel. Ansonsten so die Mikroorganismen, die sie da gefunden haben, waren jetzt eher so Generalisten, die alles können. Ne, ist ja auch Papier, ist jetzt also auch Zellstoff, ähnlich dem Pflanzenmaterial, was so sonst drauffallen könnte auf den Boden. Insofern keine große Verwunderung. Und die Toxizität haben sie ja auch noch analysiert. Das ist so das Typische, dass nach einem ersten sehr hohen Level von Toxizität am Tag 0 das sehr stark abfällt, eben unter anderem dadurch, dass das Nikotin ausgewaschen wird oder abgebaut wird. Das ist so erstmal das, was wenig verwunderlich war, was man so erwarten konnte. Das war Phase 1, jetzt kommt Phase 2, das ist so bis Ende des zweiten Jahres. Wir machen jetzt also schon einen relativ großen Sprung. Da passiert erstmal relativ langsamer Abbau, gar nicht so viel mehr. Also wir hatten jetzt ja in den ersten 30 Tagen 15-20% Masseverlust, je nach Umgebung. Und jetzt am Ende des zweiten Jahres sind es insgesamt nur 30-35% Masseverlust im Vergleich zum Anfang. Das heißt nur ungefähr 10% mehr. Ne? Das ist also, was in zwei Jahren geschafft wird, da hatten wir in den ersten 30 Tagen mehr. Und das liegt eben daran, dass das Papier schon weg ist und jetzt muss diese Zellulose abgebaut werden. Da war ja das eine Hindernis, dass der Stickstoffgehalt zu gering ist. Und der steigt in diesen Stummeln an, vor allen Dingen im Feld, im Labor ohne Boden. Da ist ja keine Stickstoffressource darunter, da bleibt es gleich, ne? Aber trotzdem, obwohl dieser Stickstoffgehalt gestiegen ist, es ist immer noch ein CN-Verhältnis, je nach Umgebung, zwischen 100 und 200. Ne? Das heißt, ich sagte vorhin, 100 ist so ungefähr das CN-Verhältnis von Stroh und das gilt schon als eher schwierig abbaubar. Insofern sind wir da immer noch nicht in einem Bereich, wo sich Mikroorganismen so richtig wohlfühlen. Und außerdem haben wir eben noch einen relativ hohen Acetylierungsgrad. Sie haben das auch beziffert, das war also im Bereich von 0,1 weniger als vorher oder so. Insofern keine große Veränderung. Toxizität lassen wir mal für später, das passt sonst nicht so gut zusammen. Das war also Phase 2. Passiert nicht viel, aber ein bisschen was verändert sich. Bisschen mehr Stickstoff, bisschen mehr abgebaut. So, jetzt kommt die Phase 3 und da wird's spannend, weil da fängt es auch an, dass sich die verschiedenen Umgebungen nennenswert voneinander unterscheiden. Wir haben einmal jetzt am Ende des fünften Jahres, ne, das ist das Ende der dritten Phase, so wie sie es gemessen haben, da haben wir so 60-81% Masseverlust. Das heißt, in manchen Umgebungen ist wirklich schon das Allermeiste weg. In der Kontrolle im Labor ohne Boden waren es aber nur gut die Hälfte, 52%. Das heißt, der Boden hat da einen wesentlichen Anteil daran, dass diese Zigarettenstummel abgebaut werden. Da hat man auch gesehen im Labor, diese Acetylgruppen, die ja die Mikroorganismen hemmen, die wurden zwar zum großen Teil abgebaut, aber die Zellulose wurde trotzdem kaum genutzt. Und da war deren Verdacht, dass da eben dieser Stickstoffmangel mit reinspielt. Aber jetzt im Feld, also über dem Parkboden, da wo am meisten Stickstoff auch im Boden war, da haben sie eben auch den größten Anstieg an Stickstoff in den Zigarettenstummeln beobachtet und auch den größten Masseverlust. Da gehen sie davon aus, dass dann Pilze die Zellulose letztlich abbauen konnten. Pilze sind ja tendenziell fähig, auch Holz abzubauen, was Bakterien jetzt eher nicht können. Und deswegen ist das realistisch anzunehmen, dass da die Pilze das ordentlich aufgefuttert haben. Über der Sanddüne, da ist ja ein bisschen weniger Stickstoff drin. Da ist dann auch ein bisschen weniger Stickstoff in den Zigarettenstummeln gelandet. Und da haben sie auch nur eine begrenzte Deacetylierung gefunden, also im Vergleich zu den anderen Treatments sogar. Das heißt, eigentlich müsste man denken, dann können die Mikroorganismen das ja auch nicht gut abbauen. Tatsächlich haben sie aber eben trotzdem 66% Masseverlust beobachtet und spekulieren eben deswegen, dass die Pilze, die da aktiv waren, auch die Deacetylierung selber machen konnten. Und das ist auch aus anderen Papern bekannt, oder das ist zumindest die gängige Sichtweise, dass man sagt, wenn jetzt erstmal diese Zellulose deacetyliert ist, also wieder Zellulose ist, dann geht das mit dem Abbauen auch relativ schnell. Das heißt, wenn man jetzt nur die Überreste anguckt und da keine nennenswerte Deacetylierung findet, dann kann das daran liegen, dass alles, was deacetyliert wurde, eben auch schon verschwunden ist. Insofern, das haben sie nicht so ganz explizit erwähnt. Das wäre auch so mein Kritikpunkt an dieser Studie, dass sie das nicht so richtig benannt haben, dass das eigentlich auch schon was Bekanntes ist. Aber das ging eben trotzdem ganz gut, dass sie also das Zelluloseacetat direkt abbauen konnten. Dennoch über den Parkboden, da wo mehr Stickstoff war, da wurde auch mehr abgebaut. Und jetzt mal zu den verschiedenen Mikroorganismen. Wer ist eigentlich da? Das habe ich jetzt so ein bisschen übersprungen. Und das ist so, weil im Labor, da waren gar nicht so viele Unterschiede. Deswegen habe ich das nicht so benannt. Also da waren tatsächlich auch unabhängig vom Boden, waren die abbauenden Communities relativ ähnlich. Da sieht man manchmal so Diagramme, wo dann so Kreise eingezeichnet sind. Die zwei Achsen sind, ich sage mal, künstlich berechnete Achsen, aber die spiegeln ungefähr wieder, welche Mikroorganismen da sind. Und dann gibt's da so Kreise und Ovale. Und bei den Laborproben, da überlappen die sich, sogar mit der Probe ohne Boden. Und wenn man dann aber die im Feld anguckt, dann sieht man, das sind so ganz längliche Ovale, die voneinander sehr verschieden sind und von diesen Laborproben sehr unterschiedlich sind. Das heißt, da im Feld zeigt sich erst, wie die Mikroorganismen sich unterschiedlich verhalten. Und das ist dann eben auch logisch, wenn man sich überlegt, diese Mikroorganismen, die sind ja an bestimmte Standortbedingungen angepasst. Und wenn sie jetzt im Labor sind, wo alles muckelig warm ist, wo regelmäßig Wasser kommt, dann können sich eben die Spezialisten gar nicht so durchsetzen, die eigentlich ja diesen Boden, sich an den Boden und die Umweltbedingungen angepasst haben. Und im Feld, wo dann eben die Temperaturunterschiede so sind wie im Original, sag ich mal, und die Niederschläge auch und die Vegetation drumherum, da kann man dann sehen, dass sich die Communities unterscheiden. Auf die genauen Details will ich da lieber nicht eingehen. Da besteht die Gefahr, dass ich mich verrenne, weil ich keine Bodenbiologin bin. Deswegen gehen wir weiter zum nächsten Punkt, die Toxizität. Da habe ich eben auch gesagt, das überspringen wir noch. Anfangs hatte ich gesagt, das sinkt sehr stark. Und dann aber, das ist so ein bisschen überraschend gewesen, steigt die Toxizität nach einem ersten Tief teilweise wieder an. Nicht ganz konsistent, ob es jetzt kontinuierlich ansteigt oder einmal schnell. Also es gibt einen Graphen, da geht's wirklich im Zickzack quasi. Also es ist nicht so ganz eindeutig, aber eindeutig ist, es gibt erstmal ein Minimum an Toxizität und später kann es dann wieder mehr werden. Und das ist ein bisschen die Frage, was passiert denn da? Die Idee ist, dass beim Abbau Substanzen entstehen mit kleinem Molekülgewicht, also kleine Moleküle, die giftig sind, die aber erst ab einer gewissen Konzentration ihre Giftigkeit zeigen. Das heißt, wenn die Zigarettenstummel an Masse verlieren und sich diese Substanzen, die sich nicht abbauen lassen und giftig sind, sich immer mehr anreichern im Verhältnis, dann zeigt sich erst der Effekt auf die Mikroorganismen. Das ist deren Idee gewesen. Das heißt, wir haben also nicht nur einen ersten Flush an Giftigkeit, der schnell durch Wasser dann auch ausgewaschen wird, sondern es gibt eben noch ein Langzeitrisiko durch Zigarettenstummel, die in der Umwelt bleiben, selbst wenn sie abgebaut werden. Ja, das war so im Wesentlichen erstmal die Ergebnisse. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt schon angebracht und gesagt, also diese Deacetylierung und wenn das passiert, dann wird auch die Zellulose meist schnell abgebaut. Deswegen macht es gar nicht so viel Sinn, diesen Acetylierungsgrad in dem üblich bleibenden Rest zu analysieren, weil der erwartungsgemäß eigentlich relativ konstant bleiben müsste. Sie haben aber eben in der Probe ohne Boden gesehen, dass tatsächlich der Acetylierungsgrad sinkt und trotzdem wird es nicht abgebaut. Das ist natürlich trotzdem interessant. Insofern ist schon gut, dass man sich das anguckt, aber Sie hätten erwähnen können, dass das durchaus erwartbar ist, dass der Acetylierungsgrad in dem üblich bleibenden Rest konstant bleibt. Eine andere Sache, die mir nicht ganz klar ist, weil sie auch keine Ergebnisse von Bodenanalysen präsentiert haben, ist, ob sie eigentlich analysiert haben, ob die Fasern nicht auch zum Teil durch die Maschen von dem Netz gefallen sind. Weil sie haben ja einen Masseverlust bestimmt von dem, was noch im Netz ist. Und wenn jetzt die Fasern so langsam auseinanderbrechen und das Ganze so ein bisschen zerfleddert, dann könnte es ja auch sein, dass kleine, man könnte sagen Mikroplastikfasern durch dieses Netz durchfallen und auf dem Boden landen, aber noch nicht wirklich abgebaut sind. Da weiß ich nicht genau, ob sie das irgendwie kontrolliert haben. Wäre so ein Fragezeichen, was ich da einfach stehen lassen würde. Aber es ist durchaus bekannt, auch aus anderen Experimenten, dass sich Zigarettenfilter so im Laufe von um und bei 10 Jahren komplett abbauen. Insofern ist es durchaus auch realistisch zu sagen, 50% bis 80% Masseverlust nach 5 Jahren, das ist schon irgendwo im Rahmen. Einmal durchatmen. Christoph, das war jetzt viel Input.
Ja, aber interessanter Input, Svenja. Es ist ja so, dass man über solche Sachen, glaube ich, im Alltag wenig nachdenkt. Ich weiß nicht, hast du mal irgendwie eine Zahl vermittelt bekommen, früher irgendwie im, keine Ahnung, in der Grundschule, im Sachunterricht oder so? Da gibt's manchmal so Schätzungen, so ein Zigarettenstummel, das dauert so und so viele Jahre, bis der verstoffwechselt ist in der Natur. Hast du da was im Kopf?
Also, wie gesagt, ich habe irgendwo gelesen, dass es so 10 Jahre sind. Das habe ich ganz sicher nicht in der Grundschule gelernt, sondern jetzt bei der Recherche. Aber das wird so angegeben. Ich weiß nicht, ob das unter natürlichen Bedingungen ist oder unter Laborbedingungen. Das ist mir nicht ganz klar.
Eben, genau. Und das war mir jetzt nämlich auch nochmal in den Kopf gekommen. Also bei uns hat man immer so gesagt, das dauert 30 Jahre. Das weiß ich noch genau. Ne? Das war so Sachunterricht. Da gab es so einen Punkt Mülltrennung, Abfallentsorgung und so. Ne? Das ist ja so ein typisches Thema für einen Sachunterricht. Grundschule ist auch ein sinnvolles Thema. Ne? Ja, Plastik. Es ging allgemein um Plastik und als Beispiel wurden Zigarettenkippen genannt, das weiß ich noch. Aber ich wusste auch nicht, das ist auch Plastik. Ne? Das dauert 30 Jahre, bis das in der Umwelt sich zersetzt. Ne? So, und das ist schon mal ein Ding. Das dient dazu natürlich, dass Kinder einschätzen lernen quasi, was ihre Handlungen bewirken. Ne? Auch dieses achtlose Wegwerfen von Dingen. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, bei all den Dingen, die du erklärt hast, eben, also das ist, hat noch viele weitere Dimensionen. Ne? Diesen Gegenstand, den du dort entsorgst, ne, in dem Fall jetzt die Zigarettenkippen, okay, die haben eine gewisse Persistenz, die werden nicht gleich zersetzt. Okay, da könnte jetzt ja aber die letzte Skeptikerin ganz hinten in der Ecke noch sagen, ja gut, wird nach 30 Jahren zersetzt, aber irgendwann wird es ja zersetzt. Also ist ja jetzt kein Problem. Ne? Und genau an diesem Punkt müssen dann diese weiteren Dimensionen dazukommen. Ja, okay, es hat natürlich auch toxische Eigenschaften, ne? Gerade diese Kunststoffe, die eben nicht natürlichen Ursprungs sind, sondern synthetisch hergestellt werden, die haben auch bei der Verwertung in der Umwelt quasi entsprechende Umweltauswirkungen. Und das sind einfach Stoffe in Konzentrationen, die dort nicht hingehören, natürlicherweise. Ne?
Also man könnte ja sagen, für die Mikroorganismen, für den Boden ist es erstmal, wenn die ganzen Giftstoffe nicht wären, kein Problem, Zelluloseacetat abzubauen.
Ja.
Ne? Was aber schon ein Problem ist, dadurch, dass es so lange dauert, können einerseits Tiere das als Nahrung aufnehmen. Also es gibt Studien zu Vögeln, die das, glaube ich, sogar teilweise an ihre Jungen verfüttern. Es gibt Kinder, gerade in Parks, die sowas auch mal in den Mund stecken. Es gibt nicht wenige Anrufe bei der Giftnotrufzentrale wegen Kindern, die Zigarettenstummel gegessen haben oder im Mund hatten. Und was ich vorhin schon sagte, die sind ja auch recht leicht, landen leicht in Gewässern und letztlich im Meer. Und in Salzwasser bauen sich diese Dinger wiederum sehr schlecht bis gar nicht ab.
Ja, da gibt's ja dann diese bekannten Müllinseln, die auf sämtlichen Weltmeeren dann zu Hause sind, ne? Und wo jetzt mittlerweile Technik entwickelt wird, um das eben abzubauen. Also so Boote, die das quasi wegbaggern und einsammeln. Das ist eben ein Rattenschwanz. Ne? Und da, ich denke da eben, deswegen habe ich diesen Punkt gemacht mit der Grundschule ganz oft drüber nach, inwiefern reicht es heute noch, solche plumpen Zeitangaben zu machen, wo dann auch Leute sich fragen, kann das überhaupt sein? Und na gut, es wird ja immerhin abgebaut nach 30 Jahren. Ne? Das ist so mein Punkt. Man muss eben auch die darunterliegenden Dimensionen auch mal beleuchten. Und ich glaube, das ist hier in dieser Studie ganz, ganz gut gelungen. Ja.
Ja.
Es ist ein Ansatz bei aller Kritik, die du ja geäußert hast, aber die gibt es natürlich immer
an
solchen Experimenten. Ne? Aber man muss es einfach auch mal machen.
Ja. Es ist sogar teilweise, das würde ich gerne noch einstreuen, so indirekt, also die Umweltwirkungen. Da gibt es jetzt seit relativ kurzem eine Studie, ich kann die sonst auch noch mal in den Shownotes verlinken, ich erinnere mich leider nicht mehr ganz genau dran, aber das war auch eine aus Deutschland, da wurden nämlich in Berlin Gewässer untersucht und die haben da auch eben nach einem Regen einen Anstieg der Nikotinkonzentration gefunden und was daran besorgniserregend ist, ist, dass man herausgefunden hat, Nikotin schadet gewissen Pilzen, die wiederum Parasiten von Blaualgen sind. Das heißt, viel Nikotin im Wasser erhöht die Gefahr von einer Blaualgenblüte, die für uns ja wiederum giftig ist. Das heißt, in diesen Gewässern ist es dann ein größeres Gesundheitsrisiko, da baden zu gehen. Das, also so indirekt muss man ja erstmal denken, ne?
Ja, eben. Da, das ist ja auch das Problem. Ne? Also Ökosysteme sind funktionale Wirkungsgefüge, ne? Zwischen Organismen und zwischen Organismen und ihrer unbelebten Umwelt und so weiter. Ne? Das sind so diese Lehrbuchsätze, aber mal ansatzweise versuchen zu begreifen, was eigentlich dahinter steht. Ne? Dass wir diese Umweltauswirkungen eigentlich gar nicht wirklich begreifen können. Ne? Das war ja jetzt auch nur ein Auszug. Man könnte ja so viel mehr Umweltanalytik machen, in Bezug auf diese Kippenstummel, ne? Das ist schon ein Ding. Und ich muss auch sagen, ich, so wie ich dich kenne, fragst du mich natürlich, was ich gelernt habe. Das will ich auch gleich sagen. Aber ich habe mich jetzt nochmal bestätigt gesehen. Seit ich persönlich nicht mehr rauche, sehe ich das Rauchen als eine unglaublich unnötige Sache an. Das ist meine Meinung. Das ist einfach so. Es ist unnötig. Niemand braucht das. Es gibt überhaupt keinen Aspekt. Das ist meine innerste Überzeugung. Es gibt keinen Grund zu rauchen. Es gibt dadurch keinen Vorteil. Auch wenn sich Leute das einreden, ist es meiner Meinung nach nicht so. Und zusätzlicher oder ich sehe das jetzt nochmal untermauert dadurch, dass es eben tatsächlich auch Forschung dazu geben muss, augenscheinlich, ne, zur Umweltauswirkung von Zigarettenstummeln. Das ist interessant und ist schön, dass wir das hier besprechen müssen, aber diese Kapazitäten, diese Forschungskapazitäten hätten ja sicherlich auch woanders genutzt werden können, wenn nicht so viel geraucht würde, ne? Das ist eben, das sind so Gedanken, die ich dazu habe. Also Leute, wenn ihr Neujahrsvorsatz machen wollt und was Gutes machen wollt, dann hört doch einfach auf zu rauchen, wenn ihr raucht und lasst es einfach ganz, habt andere Freuden.
Oder wenn man es eine Stufe kleiner haben will, nehmt euch wenigstens vor, eure Kippen anständig zu entsorgen.
Oder so, ja gut. Svenja, du bist die Stimme der Vernunft hier in diesem Podcast, ja. Ich übertreibe das manchmal ein bisschen, ja. Genau, gibt's ja auch Leute, kenne ich auch genug Leute, die haben dann immerhin so eine Filmdose dabei, ne, und hauen dann die Stummel da rein. Ist allemal besser, als die einfach in die Natur zu schnippen. Ja, und darüber hinaus, Svenja, was habe ich jetzt eigentlich gelernt? Also mal wieder, dass natürlich die Umweltauswirkungen sehr komplex sein können. Von allen Dingen, die wir entsorgen, aber in dem Fall eben von Zigarettenstummeln. Ich habe von dir was gelernt über die drei Phasen des Abbaus. Das wird mich sicherlich auch mal aufmerken lassen, wenn ich durch die Natur laufe und dann dort irgendwo einen Zigarettenstummel sehe. Dann wüsste ich also zum Beispiel, wenn da noch Papier drumherum ist, dann befindet sich dieser Stummel möglicherweise noch in dieser ersten Initialphase des Abbaus, ne? Ist also noch nicht lange da. Ich glaube, das war so der Zeitraum bis ins erste Jahr, ne? In dem dieser...
Unter den Bedingungen, die sie getestet haben, in Italien war es sogar schon nach einem Monat weg.
Nach einem Monat, okay, gut. Dann der erste Monat, ne? Da könnte ich dann interessierten Leuten sagen, seht her, diesen Kippenstummel, den sammeln wir natürlich gleich auf, aber der liegt hier höchstens einen Monat.
Ja, wobei Vorsicht bei der Übertragung auf andere Bedingungen, ne? Bei anderen Klimabedingungen kann das ja wieder ganz anders aussehen.
Oje, ja, also wenn ich in den tropischen Regenwald gehe, dann werde ich das natürlich anpassen müssen, dann sind es wenige Stunden, dann wird alles sofort verstoffwechselt, ne? Ja, und aber auch natürlich wiederum die Persistenz, ne? Die sich ja auch in Phase 2 und 3 dann noch zeigt, ne? Die Toxizität. Also das sind ja alles Aspekte, die du angesprochen hast und ich finde das nochmal sehr eindrucksvoll quasi, das hier in Gänze so gehört zu haben. Ne? Und das sind auf jeden Fall Sachen, die ich an der Stelle mitnehme. Und dass Kippenstummel ein höheres CN-Verhältnis haben als Stroh. Das ist natürlich auch was. Das ist auch greifbar, Svenja, wenn du sagst quasi Stroh, das kann man sich, glaube ich, noch vorstellen. Das wird nicht so schnell verstoffwechselt wie ein frisches Laubblatt und so, ne? Liegt am CN-Verhältnis. Dann kannst du sagen, okay, Kippenstummel haben sogar noch ein höheres CN-Verhältnis. Das ist, glaube ich, ein guter Punkt, den du da gemacht hast.
Schön, freut mich.
Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. Du sagtest, ansonsten gibt es Forschung überwiegend zu aquatischen Ökosystemen, ja, was so die Umweltauswirkungen angeht, ne?
Ja.
Ja. Da ist also möglicherweise auch noch Forschungsbedarf. Also wenn ihr eine Arbeitsgruppe seid, wo viele Raucherinnen und Raucher sind, dann leg doch mal los, ja. Also Svenja, dir an der Stelle auf jeden Fall vielen Dank für dieses spannende Thema. Du bist von selbst drauf gekommen oder wie bist du drauf gestoßen? Was hat dich auf die Idee gebracht, was über Zigarettenstummel zu machen?
Das war relativ konkret ein Tag, ich glaube irgendwann im Frühjahr letzten oder vorletzten Jahres. Da gab es beim Hauptbahnhof in Hannover so Kübel mit Kirschbäumen drin. Einfach so als leichte Stadtbegrünung. Und es verging natürlich kaum Zeit, bis diese Dinger voll mit Kippen waren. Und da dachte ich, wie können Menschen das tun, ein Lebewesen quasi mit Müll zuschmeißen? Und also ist denen gar nicht klar, selbst wenn das nur so ein Topf ist, tut mir das als Bodenkundlerin weh zu sehen, dass diese Kippen auf dem Boden liegen. Und da habe ich Fotos von gemacht und mir vorgenommen, das wird eine Soil-Talk-Folge.
Genial, Svenja. Das ist ja genau das, was wir hier wollen, was wir uns auch so intern vorgenommen haben, ne? Wirklich den Alltagsbezug herzustellen oder einfach auch den Dingen im Alltag zu begegnen. Ne? Das sind, glaube ich, die besten Geschichten. Und kann ich mir vorstellen, deine Empörung darüber. Hätte mich sicherlich auch empört. Das so schöne Blumenkübel und dann. Nee, also das ist sehr ärgerlich und vielen Dank, Svenja, für dieses tolle Thema, das du recherchiert hast, wo du wieder viel Zeit rein investiert hast, das aufzuarbeiten. Das hat große Freude gemacht und was uns natürlich auch immer Freude macht, ist, wenn Hörerinnen und Hörer oder wer auch immer diesem Podcast etwas Geld entgegenbringt. Und da habt ihr jetzt ja sicherlich schon gemerkt, ich habe hier so Smartpads und ich klinge vielleicht auch ein bisschen anders für euch. Ne? Also es ist jetzt gerade vor Weihnachten nochmal viel Unterstützung reingekommen, unter anderem vom Johannes. Vielen Dank, Johannes. Aber auch die Bodenkundliche Gesellschaft der Schweiz, kurz BGS, unterstützt uns seit Ende des Jahres 2024. Und da auch nochmal ganz herzlichen Dank. Das ist, finde ich, nach wie vor, genau wie bei den anderen Fachgesellschaften, nicht selbstverständlich, dass man so ein noch recht junges Projekt einfach mal freimütig unterstützt. Ja, das hat einfach auch dazu beigetragen, dass ich jetzt hier ganz viel mit Technik spielen kann. Es ist das erste Mal, dass ich mit der Technik aufnehme. Ich bin noch nicht so ganz geübt. Und trotzdem, Svenja, du bist die Zeugin an der Stelle. Ich verspreche hoch und heilig, dass ich die Smartpad-Nutzung deutlich einschränken werde. Also das wird nicht so oft passieren. Aber am Anfang, ihr kennt das ja, da juckt es immer noch so ein bisschen in den Fingern. Ja, da muss man sowas natürlich ausprobieren. Ja. Und du hast aber auch schon gesagt, wenn ja mit der Technik, da kannst du mal live was einspielen, Musikstücke, Interviews und so. Ne? Also das wird uns ja auch in neue Sphären katapultieren. Bei dir rattert es schon, ja?
Ja. Ja, hörst du es?
Ja, ich höre es genau im Hintergrund noch. Aber du kriegst auch demnächst ein neues Mikrofon, dann hört man auch das nicht mehr, weil das so einen Hintergrundfilter hat. Nee, wir haben darüber hinaus eine anonyme Ophonic-Spende noch bekommen, digitale Nachbearbeitungszeit, vielen Dank. Und jetzt eigentlich so die alles entscheidende Frage, was könnt ihr denn tun, wenn ihr zu dieser Folge oder zu anderen Folgen noch Anmerkungen habt, ihr habt Fragen, ihr habt vielleicht auch einen Themenvorschlag oder ihr möchtet einfach mal kritiklos werden. Svenja, die E-Mail-Adresse, die liegt ja auf der Hand, ne?
Ist super einfach zu merken. info@zollcast.de ist die Adresse eures Vertrauens.
Richtig, richtig. Und da auch ohne großes Vorgeplänkel einfach loslegen. Ich lese das mit Wonne und leite das auch entsprechend weiter. Wenn ihr auf sozialen Medien unterwegs seid, findet man uns unter anderem auf Blue Sky, Instagram, Facebook und auch auf LinkedIn. Und Svenja, ich würde sagen, jetzt sind wir weit fortgeschritten in der Zeit und machen an der Stelle einen Deckel drauf. Ne? Das war Zollcast Folge 124 vom 8. Januar 2025. Und an der Stelle sagen Svenja und Christoph ganz herzlich Tschüssi.
Ciao.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.